Ja, wir haben einen schönen Sonntag, die letzten Tage waren sehr schön und genauso schön ist es auch wieder, vor euch stehen zu dürfen und für euch predigen zu dürfen. Und heute habe ich euch wieder eine Einleitung mitgebracht über einen Film. Also die letzten zwei Sonntage hatte ich ja die mit dieser Tradition von mir gebrochen. Das Problem ist, die Schauspieler raten lassen kann ich nicht, weil ich sie euch schon viel zu oft habe raten lassen. Und leider muss ich wieder mit diesen zwei Figuren hier einleiten. Ich meine, ich frage trotzdem nochmal, wen sehen wir hier auf diesem Foto? Welche zwei Figuren? Okay, gut, dass wir es wiederholen. Frodo und Sam. Ja, wie ihr mich kennt, der Herr der Ringe, einer meiner Lieblingsfilme oder Lieblingstrilogien. Und ich habe schon viele Predigten damit eingeleitet und auch die heutige Predigt, muss ich einfach mit dieser Szene einleiten, die ich mir heute rausgesucht habe. Ja, ganz kurz nochmal für alle die nicht wissen, um was es im Herrn der Ringe geht, falls es jemand noch nicht weiß. In diesem Film geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen einen Auftrag bekommt, der ganz wichtig ist, nämlich einen Ring, der eine unglaubliche Macht besitzt, einen Ring zu zerstören. Und dieser Auftrag, der ist sehr gefährlich, weil das ist nur eine kleine Gruppe und sie müssen sich gegen Herrscharen von Bösen und Feinden durchsetzen. Und diese Figur rechts im Bild, Frodo, das ist die Figur, die dazu auserkoren wurde, diesen Ring zu tragen. Ja, und eine Sache, die natürlich auf keinen Fall passieren darf, ist, dass Frodo in die Hände der Feinde gelangt. Weil was passiert sonst? Der Feind kriegt den Ring. Und das wollen sie ja mit aller Macht verhindern. Also versucht man natürlich, Frodo so zu schützen und für ihn zu kämpfen, sodass er auch nicht in Gefahr gerät. Aber wie das so ist in der Dramaturgie so mancher Filme, passiert genau das. Frodo gerät tatsächlich in die Hände der Feinde. Der schlimmste Fall, der eigentlich nie hätte passieren dürfen. Genau das passiert. Und sein treuer Begleiter Sam, den wir vorher im Bild gesehen haben, der schafft es dann noch irgendwie, sich zu Frodo durchzukämpfen. Er ist da in so einem Turm gefangen und Sam schafft es, sich zu ihm durchzukämpfen und ihn zu befreien. Und er macht ihm gerade die Fesseln los und dann sagt Frodo zu Sam: Sam, es ist alles vorbei. Wir haben verloren. Es ist alles dahin. Sie haben den Ring. Der Ring ist in die Hände des Feindes gelangt. Wir haben verloren. Wir können nichts mehr tun. Und dann macht Sam so ein paar Schritte zurück und sagt: Mit Verlaub, Herr Frodo, das haben Sie nicht. Und auf einmal holt Sam den Ring hervor. Denn Sam hat es geschafft, kurz bevor Frodo in die Hände der Feinde gelangte, hat Sam es geschafft, den Ring noch an sich zu nehmen und bei sich zu verwahren. Und Frodo realisiert dann auf einmal: Hey, der Ring ist nie in die Hände der Feinde gelangt. Der Ring hat nie die Seite gewechselt. Er war eigentlich die ganze Zeit unter uns und in unserem Besitz. Und genau dieser Sachverhalt, der trifft eigentlich so ziemlich genau auch auf die Geschichte zu, die ich heute mit euch betrachten möchte. Da sehen wir oder da lesen wir von der Geschichte, wie Israel ein ganz, ganz wichtiges Objekt verloren hat, nämlich die Bundeslade. Die haben die verloren und Israel dachte, mit dieser Bundeslade haben wir auch Gott verloren, wir haben alles verloren. Und dann aber auf einmal, werden wir im Verlauf der Geschichte sehen, werden sie merken: Hey, Moment, Gott hat nie die Seite gewechselt. Wir haben Gott nie verloren. Der ist immer bei uns gewesen, der war immer auf unserer Seite. Und ich finde, was in dieser Geschichte heute da so deutlich wird, ist, wie Gott seinem Volk beisteht, auch in schweren Zeiten. Wie Gott trotzdem da geblieben ist und nicht die Seiten gewechselt hat, sondern wie Gott seinem Volk weiter beigestanden ist in diesen schweren Zeiten. Und darum soll es auch heute gehen: Gottes Beistand in schweren Zeiten. Dazu möchte ich mit euch 1. Samuel 7 anschauen. Bevor wir aber diesen Text lesen, muss ich leider etwas weit ausholen, um nochmal so ein bisschen die Entwicklung dahin aufzuzeigen. Die Vorgeschichte, die passiert ja 20 Jahre und 7 Monate vorher, bevor wir eigentlich erst einsteigen. Da lesen wir etwa 1100 vor Christus stand Israel vor einer richtungsweisenden Schlacht gegen ihre Erzfeinde, und das waren die Philister. Und Israel dachte damals, hey, wir haben doch die Bundeslade, und mit der Bundeslade, das ist so Gottes Zeichen, dass er mit uns ist und dass er für uns kämpft. Und wenn wir diese Bundeslade mit in unsere Schlacht nehmen, dann gewinnen wir doch sicherlich diese Schlacht. Ganz einfach. Ja, haben sie so gedacht, aber das Volk lebte damals ziemlich in Sünde und Kompromissen und hatte auch sehr schlechte Führer mit den beiden Söhnen von Eli. Und was passiert? Israel verliert diese Schlacht ja, in einer krachenden Niederlage. Sie haben unglaublich hohe Verluste, aber das Schlimmste ist, sie verlieren nicht nur Männer und Krieger, sondern auch die Bundeslade. Und für die Bundeslade, ja, die war das Zeichen der Gegenwart Gottes, und wenn die jetzt weg ist, dann heißt das logischerweise auch, Gott ist weg. Der Verlust der Bundeslade kam gleich mit dem Verlust Gottes selbst. Und Israel hat damals diesen Satz hier verfasst: Die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Und für Israel war es damals die dunkelste Stunde ihrer damaligen Geschichte, die sie in Kanaan so für sich erlebt haben. Ja, sie hatten vorher schon so heftige Niederlagen erlebt, auch auf gleichem Hintergrund so ein bisschen, aber sie haben nie die Bundeslade verloren. Und hier verlieren sie die Bundeslade, und jetzt denken sie alle, jetzt haben wir Gott komplett verloren und stehen ja wirklich alleine da, und Gott hat uns verlassen. Ja, wenn man das dann so weiterliest, Kapitel 5 und 6, fasse ich auch ganz schnell zusammen. Die Bundeslade war jetzt zwar im Besitz der Philister, aber glücklich geworden sind sie damit überhaupt gar nicht. Warum? Ja, erstmal hat Gott das mächtigste Götzenbild zerstört. Die haben die Bundeslade in ihr Heiligtum reingestellt, und da stand deren Hauptgötze. Und den hat Gott dann einfach mal vernichtet, über 2 Tage hinweg. Das war aber noch nicht genug, denn Gott schlug auch die Bewohner mit Beulenpest und Rattenplagen. Also die Philister, die fanden das irgendwie überhaupt nicht toll. Was macht man dann? Man reicht das Ding einfach in die nächste Stadt weiter, und dann haben die auch Rattenpest und Rattenplagen und Beulenpest. Ja, und irgendwann merken die Philister, hey, unser ganzes Land ist verflucht wegen dieser Kiste hier. Und jetzt wollen wir diese Kiste den Israeliten wieder zurückgeben, weil wir nur Schaden davon tragen. Also brachten die unheilvolle Lade wieder zurück ins Land der Israeliten. Und hier wollen wir einsteigen. Hier lesen wir die letzten Verse ab Kapitel 6 bis in Kapitel 7, Vers 2 hinein. Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jearim und ließen ihnen sagen, die Philister haben die Lade des Herrn wiedergebracht. Kommt herab und führt sie zu euch hinauf. So kamen die Leute von Kirjat Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf dem Hügel. Und sie heiligten seinen Sohn Eleazar, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tage an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren. Und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Ja, ich habe es euch hier mal auf der Karte angezeigt. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen sehen. Da wurde so ein bisschen die Tournee der Bundeslade angezeigt. Erst hier zur Schlacht gebracht, dann einmal hier hingebracht, dann hier, eine schöne Rundreise durchs ganze Land. Und dann irgendwann sagen sich die Philister, bring diese Kiste weg, die bringt uns nur Unheil und Fluch. Und letztendlich bringen sie die Lade dann genau hier hin. So, ich habe euch aus einem guten Grund die Karte hier gezeigt, denn Israel hat sich damals, nachdem sie diese Schlacht verloren haben, 20 Jahre zuvor, nur noch hier aufgehalten. Und das ist im Gebirge. Und genauer gesagt hatten sie da jetzt auch nicht gerade die schönsten Städte bauen können. Denn aus anderen Textstellen wird deutlich, die Israeliten haben sich ihren Löchern in den Höhlen und in den Bergen verkrochen. Das heißt, Israel lebt hier eigentlich kein sonderlich schönes Leben, sondern die verkriechen sich in den Bergen und Höhlen, während die Philister hier schön auf der Ebene Richtung Meer sich breit machen konnten und das alles für sich eingenommen haben und da eben sich haben 20 Jahre gut gehen lassen können. Aber wie gesagt, die Bundeslade, nachdem sie ihre ganze Tournee durch dieses Land hier gemacht hat, wird sie genau hier in die Mitte zum Grenzgebiet gebracht von den Israeliten. Und hier ist dann so eine Sache, die mich so ein bisschen stutzig werden lässt. Wir sehen, Israel wohnt hier, hier ist das Grenzgebiet und hier ist die Bundeslade. Und wie lange ist die Bundeslade dort? 20 Jahre. Was eigentlich deutlich werden sollte, wenn die Philister diese Lade zurückbringen, dann bedeutet das eigentlich, Gott ist auf dem Weg zurück zu seinem Volk. Gott möchte deutlich machen, hey Leute, ich will wieder zu euch kommen. Damals sagten die Israeliten, Gott hat uns verlassen und sie trauerten schwer. 7 Monate später macht Gott deutlich, hey, ich bin wieder auf dem Weg zurück. Aber was tun die Israeliten nicht? Sich freuen. Und in mir kommt so die Frage auf, sag mal, warum greift das Volk nicht zu? Warum lassen sie die Lade da im Grenzgebiet stehen und lassen Gott eigentlich, hier bildlich gesprochen, links liegen, anstatt Gott wieder aufzunehmen und in ihr Heiligstes einzusetzen? Wieso lassen sie Gott links liegen und greifen nicht zu? Leider haben wir keine genaue Antwort darauf, deswegen habe ich mir ja das Recht mal rausgenommen, ein bisschen mit euch zu spekulieren, was denn so Beweggründe sein könnten. Erste Idee, die ich hätte, möglicherweise empfinden sie Scham. Wir sind nicht mehr würdig, diesem Gott zu dienen, weil wir so viel Mist gebaut haben. Könnte eine Möglichkeit sein. Die andere Möglichkeit, sie könnten auch misstrauisch sein, weil sie denken, hey, die Philister könnten uns hier in eine Falle stellen. Könnte ja auch sein. Oder noch eine dritte Idee hätte ich, möglicherweise haben sie Angst vor Gott, denn wenn Gott solche Plagen unter denen ausgelöst hat, dann kann es sein, dass er genauso Plagen bei uns auslöst. Ja, es ist leider nicht ganz ersichtlich, welche dieser Möglichkeiten oder ob es vielleicht sogar noch eine ganz andere Möglichkeit, die Gründe dafür sind, dass Israel 20 Jahre lang nicht Gott in seine Mitte hineinholt. Was wir einfach nur wissen ist, ja, dass sie 20 Jahre lang warten. 20 Jahre lang vergehen. Und diese Zeit ist eine sehr leidvolle Zeit für Israel. Ja, in der Vorbereitung ist noch so eine ganz andere Frage dann in mir aufgekommen. Es vergehen 20 Jahre. Frage an euch, was tut denn Gott in dieser Zeit? Sehr gut. Gott wartet diese 20 Jahre auf sein Volk. Gott wartet auf sie. Und daran wird auch deutlich, Gott hat sie nicht verworfen und Gott bleibt seinem Volk treu. Obwohl er 20 Jahre lang wartet, bleibt Gott seinem Volk treu. Ich habe mal hier so den ersten Punkt für uns festgehalten, den wir aus dem Text für uns ja, ziehen können. Wenn wir über das Thema Gottes Beistand in schweren Zeiten nachdenken, dann ist der Punkt ganz, ganz wichtig. Gott ist treu. Ja, das liest man so einfach und das ist so ein kurzer Satz und das klingt so unwichtig, aber dieser Satz ist ziemlich entscheidend. Wir haben zwar gerade eben spekuliert, was die Gründe sind für Israel, wir wissen es nicht genau, aber ich werde so den Eindruck nicht los, dass Israel sich nicht so gefühlt hat, als ob Gott ihnen treu wäre. Die hatten irgendwie das Gefühl, hey, Gott ist nicht da. Gott hilft uns nicht mehr, Gott hat uns abgeschrieben. Aber was hier deutlich wird, ist, Gott ist treu selbst wenn wir uns nicht so fühlen, selbst wenn es sich nicht so anfühlt, ist Gott uns treu. Ich habe an der Stelle eine kurze Geschichte für euch mitgebracht. Hier seht ihr so einen alten russischen Militärtruck. Die Geschichte hat so in Russland stattgefunden, so eine kleine kurze Begebenheit. Da ist so ein russischer Truck irgendwo auf so einem Gelände rumgestanden, ziemlich verlassen, stand schon viele Jahre lang rum. Und eines Tages kommt ein Automechaniker vorbei und guckt sich diesen Truck an und sagt sich, boah, der gefällt mir richtig gut eigentlich. Also mit dem könnte ich ja richtig gut was anfangen. Und er erkundigt sich, hey, wie sieht's aus, kann man diesen Truck abkaufen? Oder kann man den für sich in Anspruch nehmen? Und die Behörden geben ihm grünes Licht und sagen, ja, kriegst den sogar geschenkt, du musst halt nur selber dafür sorgen, dass das Ding da wegkommt. Und was damit passiert, das ist dann dein Bier. Ja, und der Mechaniker freut sich natürlich, macht sich auf und dran, fängt an, diesen Truck zu reparieren und schafft es tatsächlich, diesem lange stehenden Ding wieder neues Leben einzuhauchen. Und was er aber auch mit der Zeit gemerkt hat, ist, dass sich ziemlich viele Vögel eingenistet haben. Ja, auf die Lade, auf die Haube, überall lauter Vogelnester. Ganz viele Vögelchen fliegen um das Ding herum. Ja, und er befreit dann das Auto natürlich von diesem ganzen Vogelkot und von den Nestern. Und dann kommt der Tag, wo er dann endlich losfahren kann mit diesem Truck und er fährt los. Und nach einiger Zeit schaut er so in den Rückspiegel und sieht, da fliegt ein Vogel hinterher. Ja, und er fährt einfach weiter und denkt sich, ja, der wird schon irgendwann abhauen. Am nächsten Ampel steht er da und merkt, okay, der Vogel, der landet, ist immer noch hinterher geflogen und landet jetzt wieder auf seinem Truck. Dann denkt er sich, ja, okay, also dir zeige ich es jetzt. Ne? Fährt über die Landstraße, gibt Gas, so viel das Ding halt hergibt, will den Vogel abhängen und der Vogel fliegt immer noch hinterher. Bis zum Zielort, wo eben das Auto dann untergebracht werden soll, ist der Vogel einfach hinterhergeflogen. Und als er dann das Auto geparkt hat, sieht er, wie der Vogel sich auf einen Reifen setzt und dann unter den LKW schlüpft. Und dann hört der Mechaniker, was der Grund dafür ist. Er hört das Zwitschern und Fiepen der kleinen Vogelkinder, die sich in einem Nest unter dem Auto noch befanden. Und er hat gesehen, deswegen ist der Vogel so lange hinterhergeflogen. Er wollte seine Kinder nicht verlassen. Und er erzählt diese Geschichte irgendwann einem Gläubigen, der diese Geschichte dann so aufnimmt, und er hört das für sich und denkt so, Mensch, wenn dieser Vogel schon so treu ist und seine Kinder nicht im Stich lässt und so treu hinterherfliegt, wie treu muss dann der Vater sein, der diesen Vogel selbst geschaffen hat? Wie treu muss Gott uns Kindern gegenüber sein, der selbst so kleine Vögel mit so einer Treue ausstattet? Wie sehr muss dann Gott erst treu sein? Gott ist treu, auch wenn es sich für uns nicht so anfühlt. Ja, ich weiß nicht, in was für einer Lebenssituation du dich befindest, ob es dir gut geht oder ob du selber in so schweren Zeiten bist. Ich finde, dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig, wenn wir in so schwere Zeiten kommen, auch wenn du da nicht bist, kann ich dir sagen, die werden wahrscheinlich kommen, die schweren Zeiten. Aber dieser Punkt ist da ganz, ganz wichtig. Gott ist treu, auch wenn es sich nicht so anfühlt für uns. Auch wenn wir das Gefühl haben, die Gebete gehen nur bis an die Decke und da kommt keine Antwort und wir hören nichts und kriegen keine Bestätigung oder was auch immer. Gott ist treu, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Wir werden dann später sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber das ist der erste Punkt. Gottes Beistand in schweren Zeiten. Gott ist treu, auch wenn es sich nicht so für uns anfühlt. Ich möchte mit euch ein bisschen weitergehen. Ich lese mal mit euch die Verse 3 bis 6. Da spricht dann Samuel. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach: Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz dem Herrn und dient ihm allein. Errichtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel nach Mizpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mizpah und schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn. Er gossen es aus vor dem Herrn. Und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mizpah. Ja, was wir hier sehen, das ist mir so aufgefallen, dass hier die fremden Götter mit Namen wirklich genannt werden. Der aufmerksame Bibelleser unter uns weiß, ja, die Bale und Astarten, das sind immer so Gottheiten, die kommen einem irgendwie immer wieder so im Alten Testament vor. Das ist irgendwie keine Seltenheit, dass die genannt werden. Ich habe es mal in der Suchmaschine eingegeben und der hat mir ausgespuckt, dass man in etwa 180 Mal von Baal und Astarte liest. Und hier, also nur im Alten Testament. Und hier auch angemerkt, hier sind die anderen Götter, es gibt noch weitere Götter, sind hier nicht genannt. Also im Alten Testament, da werden wir sehr, sehr viele Götzen und ausländische Gottheiten finden. Was ich mir gedacht habe, ich möchte mal mit euch die Astarte vielleicht kurz ein bisschen näher anschauen, die wird ja hier wörtlich genannt. Und Astarte war besonders beliebt unter den Göttern. Wer sich in der griechischen Mythologie auskennt, der weiß jetzt schon, das ist schon der griechische Name, der hebräische ist nämlich ein anderer. Das heißt, diese Gottheit hat sich selbst viele, viele Jahrhunderte lang in die anderen Mythologien mit weitergetragen. Später wird sie auch Athene genannt, ist dann etwas bekannter. Wofür stand sie? Sie stand für Fruchtbarkeit und Erotik, also für freien Sex und eben die Fruchtbarkeit. Auch das fand ich interessant. Man betete sie an in Mesopotamien, Phönizien, Ägypten, Palästina, kurz in der gesamten hebräisch bekannten Welt. Also das ist so der ganze Dunstkreis, Mesopotamien, Palästina, Ägypten, Phönizien. Damit hatten die Israeliten noch so durch Handel regelmäßig Kontakt zu denen. Alles darüber hinaus kennt man gar nicht mehr so gut. Aber man kann eigentlich sagen, man hat die überall dort angebetet. Man kann es auch so ausdrücken, es gehörte zum damaligen Zeitgeist, sie anzubeten. Das war in. Das hat jeder gemacht. Und die Israeliten dachten sich, ja, das kann ja nicht schaden. So mal für Fruchtbarkeit sich an jemand wenden, dass man schöne viele Kinder hat. Und das war damals eben ein Zeichen für Wohlstand, wenn man viele Kinder hatte. War ja nicht verkehrt da, um Fruchtbarkeit zu beten. Ja, und viel hilft viel, denkt man sich. Und dann hat man sich eben solche Figuren hier angeschafft. Ja, finde ich jetzt nicht so wirklich ansprechend aus, muss ich sagen. Das Problem ist auch, wenn wir das Alte Testament aufmerksam lesen, dann lesen wir auch, die stehen da nicht nur drin, sondern Israel betet die auch an. Und zwar immer wieder. Ja, also betrachtet man Israels Geschichte, dann fällt auf, dass sie diese Götter immer wieder anbeten. Und irgendwie muss man sagen, diese Gottheiten schleichen sich immer wieder in diesen Lebensalltag von den Israeliten ein. Immer wieder. Und hier muss ich einfach mal die Frage stellen, wie ist das bei uns heutzutage? Kann es sein, dass es bei uns genauso ist, dass sich irgendwelche Dinge in unseren Alltag hineinschleichen, die da vielleicht gar nicht hineingehören? Ich finde, das, was Samuel uns hier sagt, und das möchte ich euch als zweiten Punkt weitergeben, ist, wir müssen regelmäßig aufräumen in unserem Herzen. Wir müssen regelmäßig aufräumen. Ich möchte mal Vers 3 zitieren: Tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Mir ist also ein anderer Vers aus 2. Mose 20 in den Sinn gekommen, hier in Vers 5. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, wir müssen regelmäßig aufräumen und wie Samuel es hier sagt, und unser Herz von Neuem auf Gott wieder ausrichten. Ja, wir müssen das regelmäßig tun, weil regelmäßig, wie bei Israel, sich da immer irgendwelche Sachen einschleichen, so ist das genauso in unserem Alltag. Dass sich regelmäßig irgendwelche Dinge einschleichen und da haben wir den Auftrag, hey, wir müssen da aufräumen. Wir müssen das raussäubern. Das muss weg da. In unserem Herzen, da soll nur Gott Platz haben. Ja, ich muss sagen, dieser Vers, ich der Herr, ich dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der tut mich schon so seit über einem Jahr ziemlich schwer begleiten, muss ich sagen. Weil ich mich so gefragt habe, der Satz ist mir irgendwie so in den Sinn gekommen und ich habe mir so die Frage gestellt, was heißt denn eigentlich eifersüchtig? Was heißt denn das? Und so nach meinem Verständnis oder meiner Definition ist Eifersucht immer dann, wenn man etwas oder jemandem mehr Aufmerksamkeit schenkt, als der Person, der es eigentlich zusteht. Ja, Eifersucht kommt immer dann, wenn man etwas oder jemandem mehr Aufmerksamkeit schenkt, als der Person, der es eigentlich zusteht. Ja, das kennt ihr vielleicht aus der Familie, aus der Ehe oder unter euren Brüdern. Da kennt man das ja doch vielleicht so, wann immer Aufmerksamkeit aufkommt. Und dieser Satz, diese Definition, wenn ich den auf diesen Vers nochmal anwende, ich bin ein eifersüchtiger Gott, dann heißt das, Gott ist immer dann eifersüchtig, wenn da Dinge sind oder Personen, die von mir mehr Aufmerksamkeit bekommen als Gott. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt suche ich mal die drei Bereiche in meinem Leben raus, wo ich so richtig voller Begeisterung mal 100%ige Aufmerksamkeit drauf richte. Und das ist einmal das hier, das ist Basketball, NBA, schaue ich für mein Leben gerne. Da bin ich dann wirklich für 3 Stunden nur darauf fixiert. Und die Amis machen so viel Werbung, deswegen dauert das immer 3 Stunden. Oder aber auch das hier, Fußball schauen, das liebe ich auch von ganzem Herzen. Da bin ich auch da sind meine Gedanken nur darauf konzentriert. Oder aber das hier hat auch sehr viel Zeit meines Lebens gekostet, Computerspielen. Und ich nehme jetzt mal nur den letzten Punkt hier, das Computerspielen. Und ich stand vor so ein paar Monaten da wirklich so vor der Frage, so Herr, du bist ein eifersüchtiger Gott. Wo muss ich aufräumen? Wo soll ich aufräumen? Und ich habe erstmal so mein Leben so weitergelebt, habe nach wie vor so Computer gespielt. Und das Spiel, das ich seit 8 Jahren gespielt habe, Dota 2, ich habe irgendwo eine Zeit, ich glaube im Schnitt habe ich täglich 2 Stunden gespielt, 6 Jahre lang. Danach ist es sehr stark runtergegangen, weil ich da viel weniger gespielt habe. Und ich mich gefragt habe, okay, Herr, ist es gut so, dass ich jetzt weniger spiele? Ist das in deinem Sinn? Weil jetzt gebe ich dir ja mehr Zeit dadurch. Ja, vor 8 Monaten ist was ganz, ganz Komisches passiert. Das Spiel hat sich selbst deinstalliert. Ich weiß nicht, wie viele unter uns sind. Also ich glaube schon viele, die mit Computern sich auskennen und auch mit Spielen und was auch immer. Aber hat irgendjemand von euch schon mal gehört, dass sich sein Spiel oder ein Programm von selbst deinstalliert hat? Also ich habe es noch nie gehört und ich habe auch schon über 20 Jahre Erfahrung mit Computern. Ich habe das noch nie gehört, dass sich ein Spiel von selbst deinstalliert hat. Und ich sitze da und denke, was ist denn jetzt los? Und na, ich könnte es ja einfach wieder neu installieren, neu runterladen und neu drauf spielen, kein Problem, ne? Und dann kommt dieser Satz wieder in den Kopf. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Dann habe ich gesagt, gut, okay, Herr, Lektion verstanden. Habe es nicht mehr installiert und weiß genau, die Finger wirst du nicht mehr da dran legen. Ja, wir müssen regelmäßig aufräumen. Das ist die Lektion dahinter. Und wir sollen dahingehend dann auch unser Herz auf Gott von Neuem ausrichten. Auch hier muss ich sagen, das dürft ihr mal so als Hausaufgabe für euch mit nach Hause nehmen. und guckt mal so eure drei Bereiche in eurem Leben an, die so richtig viel Begeisterung in euch hervorrufen, die euch so richtig schön in Beschlag nehmen. Und dann fragt mal euren Herrn: Herr, sollte ich hier vielleicht aufräumen? Und dann guckt mal, was Gott euch für Antworten gibt, ob er auch irgendwelche Programme bei euch deinstalliert oder was auch immer. Dürft ihr dann vielleicht irgendwann in einem Zeugnis mal von hier vorne weitergeben. Aber das ist ein Auftrag, den wir hier von Samuel entnehmen können. Wir müssen regelmäßig aufräumen und unser Herz auf Gott ausrichten. Ich möchte mit euch noch den Rest des Textes lesen. Wir lesen ab Vers 7. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israels in Mizpah zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und als die Kinder Israels dies hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Ja, und die Kinder Israels sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zu dem Herrn für Israel. Und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mizpah aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Bet-Kar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Shen auf und gab ihm den Namen Eben-Ezer und sprach: Bis hierhin hat der Herr uns geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. Ja, wie wir es gelesen haben, das Volk erkennt nun, dass sie nirgendwo anders mehr Hilfe erfahren können als vom Herrn. Ja, also das Volk war ja, wie gesagt, eigentlich in den Bergen verstreut und jetzt war einmal so eine Situation, wo alle an einem Fleck waren, weil sie alle Buße tun wollten. Und dann denken sich die Philister natürlich: Ja, das ist unsere Chance. Jetzt können wir diesen Laden ausrotten. Und dann ziehen die los. Und auch hier kann ich euch sagen, Israel hatte damals keine Waffen, denn die Schlacht 20 Jahre zuvor war so heftig, dass sie kein Eisen mehr produzieren konnten. Bedeutet, sie waren denen völlig schutzlos ausgeliefert. Und in dieser aussichtslosen Lage schreit Samuel zum Herrn. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber da steht nicht, Samuel betete oder Samuel rief oder ja, Samuel kam ins Gespräch mit Gott. Da steht, er schrie zum Herrn. Der schreit aus aller Kraft heraus. Im Griechischen, da fehlt aber ein bisschen was. Da steht das Saak und das bedeutet ja, schreien. Das ist jetzt hier verdeckt komischerweise. Bedeutet zum einen schreien, aber es bedeutet genauso weinen oder auch um Hilfe schreien, wenn man in Lebensgefahr ist zum Beispiel. Und da merkt ihr, dieses Wort Saak, was hier benutzt wird, das ist ziemlich emotionsgeladen. Da ist richtig viel Verzweiflung und Furcht und Angst und was alles an Emotionen man da reinsetzen kann, das ist da voll mit beladen. Und ich finde, das, was Samuel hier tut, ist auch für uns der dritte Punkt. Wir sollen in solchen Situationen zu Gott um Hilfe schreien. Das sollen wir tun. Wir sollen zu Gott um Hilfe schreien. Und dabei dürfen auch alle Emotionen raus. Die ganzen Emotionen, die ganze Angst, die Furcht, die Bedrückung, alles, was damit reinkommt, diese Emotionen, die dürfen da alle raus bei Gott. Psalm 50, Vers 15, rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Sehr bekannter Vers. Aber genau das tut Samuel hier. Und was haben wir gelesen, was erlebt Israel dann, als sie das tun? Gott löst die Schwierigkeiten genau zum richtigen Zeitpunkt. Gott löst die Schwierigkeit auf. Ja, damals, wie wir es gelesen haben, mit Blitz und Donner, sehr imposant auch, wie Gott es da tut. Und er löst die Schwierigkeiten, die Israel hat, mit einem Schlag auf einmal. Und das Problem ist wie weggeblasen. Da ist keine Angst mehr, da ist keine Furcht mehr, da ist einfach nur noch Freude dann darüber, dass Gott so gehandelt hat. Ja, wenn wir darüber nachdenken, über Gottes Beistand in schweren Zeiten, dann sollen wir zu Gott um Hilfe schreien. Und er wird das Problem zu seiner Zeit lösen. Ich habe euch zum Abschluss hier eine Geschichte mitgebracht, die hat so tatsächlich stattgefunden in diesem Gebäude hier. Das ist die Matthäuskirche in Berlin. Ich glaube Potsdamer Straße, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und in dieser Kirche hat sich folgende Geschichte zugetragen. Hat Pastor Büchse im Jahr 1855 erlebt, also schon recht lange her. Und dieser Pfarrer Büchse, der war selber ein junger Mann noch zu dem Zeitpunkt. Sein Vater war noch der eigentliche Pfarrer zu dem Zeitpunkt. Und ja, an einem Tag kommt ein Mann in die Kirche herein und sie kennen ihn. Er ist ein Schneidermeister und er ist ein ja, recht armer Mensch. Und er kommt zum Pfarrer und sagt zu ihm, Herr Pfarrer, ja, heute ist Zahltag und ich muss meine Miete bezahlen. Und ich muss die um 12 Uhr bezahlen. Und sie kostet mich 50 Mark. Und der Pfarrer denkt sich, ja, kein Problem. Er läuft zur Spendenbox und ist bereit, da das Geld rauszuholen. Dann sagt der Schneidermeister, nein, ich will kein Geld aus der Spendenbox. Wissen Sie, ich glaube an diesen Vers, rufe mich an in der Not. Und ich will dich retten und du sollst mich preisen. Ich glaube an diesen Vers wirklich, voller Überzeugung. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht hergekommen, um von Ihnen Geld zu erfragen, sondern ich wollte Sie eigentlich nur fragen, hey, wie wird Gott meine Situation lösen? Und dann sagt der Pfarrer, ja, wie viel Uhr haben wir jetzt? Dann sagt er, ja, jetzt ist 11 Uhr. Und dann sagt der Pfarrer, ja, dann haben Sie ja noch eine Stunde Zeit und dann wird Gott sich schon zeigen. Okay, und der Schneider verlässt das Haus wieder und ja, stapft Richtung Wohnung. Und der Pfarrer und sein Sohn, die sitzen dann weiter in der Kirche und sie machen weiter ihre Aufgaben. Und dann 10 Minuten vor 12 sagt der Vater zum Sohn, so mein Sohn, hast du Lust mit mir mal nach dem Schneider zu gucken? Der Sohn, ja, auf jeden Fall. Und sie packen ihre Sachen, Jacken an und laufen Richtung Wohnung vom Schneidermeister, die nicht weit entfernt ist. 11:55 kommen sie dort an. Ja, und was sehen sie? Sie sehen eine Frau mit ihren Kindern auf einer Matratze vor der Wohnung sitzen. Und es ist die Frau des Schneidermeisters. Und alle weinen, weil sie aus der Wohnung geschmissen worden sind. Sie sehen den Schneidermeister nicht und suchen ihn. Der Junge läuft die Straße runter und entdeckt ihn dort, wie er da auf der Straße steht und nur vor sich hin brabbelt irgendwas. Der Sohn läuft an ihm vorbei und hört ihn, wie er ständig aufsagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Und er sagt diesen Satz immer wieder. Er macht sich auch langsam wieder auf den Weg Richtung Wohnung, wo seine Frau sitzt. Ja, es vergeht die Zeit, es ist 11:54, es schlägt 12:03, und auf einmal hält eine Kutsche neben dem Pfarrer, der bei der Frau geblieben ist. Und dann kommt eine Frau heraus und sagt, ja, Herr Pfarrer, heute ist ja Zahltag. Und wir wissen, gerade heute brauchen die Armen immer wieder ihre Geldspenden und ich wollte ihnen diesen Betrag hier geben, damit sie das Richtige damit machen. Sie wissen dann schon was. Dann sagt der Pfarrer, naja, geben Sie nicht mir den, geben Sie dem Mann, der da gerade herangelaufen kommt. Und der Mann kriegt den Umschlag in die Hand. Der Pfarrer kommt auch hin und er sagt zu ihm den Satz, bevor er den Brief aufmacht, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du wirst mich preisen. Er macht den Umschlag auf, es sind genau 50 Mark drin. Und genau in diesem Moment schlägt der Kirchturm 12 Uhr. Wir sollen zu Gott um Hilfe schreien. Und dann dürfen wir sehen, wie Gott die Schwierigkeiten dann genau zum richtigen Zeitpunkt löst. Gottes Beistand in schweren Zeiten, wenn wir da zum Herrn kommen, der treu ist, der uns nicht verlässt, der uns die Hilfe zur richtigen Zeit kommt. Ich glaube, da sind wir bei dem Besten aufgehoben, den wir uns nur wünschen können. Ich möchte zum Schluss nochmal die Punkte zusammenfassen. Wir haben über Gottes Beistand in schweren Zeiten nachgedacht und als erstes festgehalten, Gott ist treu, selbst wenn es sich nicht so für uns anfühlt. Als zweites haben wir festgehalten, wir müssen auch regelmäßig in unserem Herzen aufräumen und unser Herz neu auf Gott ausrichten. Und als drittes haben wir festgehalten, wir sollen zu Gott um Hilfe schreien, denn er löst die Schwierigkeiten zur rechten Zeit. Amen.